das Leben ist bunt. Es gibt so viele Facetten. Und es ist schade, wenn wir irgendwas total ausschließen. Gott liebt uns und wir müssen sogar Menschen lieben.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Judy Bailey. Sie stammt aus Barbados, lebt in Deutschland und ist in der Welt zu Hause. Mit ihrer Musik berührt sie Millionen. Sie bringt Hüften in Schwung und Herzen in Bewegung. Was sie selbst bewegt, auch als schwarze Frau in einer oft allzu weißen Welt, darüber reden wir heute. Judy, schön, dass du da bist.
Hi, schön hier zu sein.
Herzlich willkommen. Es ist großartig, dass du hier bist. So lange habe ich es mir gewünscht und jetzt bist du da. Willkommen. Sag mal, mit welchem Lied bist du heute Morgen aufgewacht?
Mit welchem Lied? Vielleicht ein Lied, das sagt, when I wake up in the morning und ich sehe die Sonne. Wenn ich aufwache und ich die Sonne sehe, ich möchte einfach danken für das Leben.
Bist du so jemand, die auch Ohrwürmer hat, so Lieder im Ohr und im Herzen, die so mitklingen immer und so?
Ja, immer wieder, auch weil ich Lieder schreibe. Wenn ich arbeite an ein Lied, ist das oft da in mein Herzen und ich denke, okay, wie kann ich das wirklich ausfüllen mit Substanz? Und dann ist das bei mir lange, ja, auf jeden Fall.
Das klingt schon vorher so ein bisschen mit. Ja. Du bist ja auf, wenn man dich so auf der Bühne sieht, so. Also man hört dich singend und man sieht dich strahlend und schon bevor du richtig anfängst zu singen, gewinnst du schon die Herzen. Ist das so eine Naturbegabung, die du mitbringst?
Oh, sagen Leute, das sagen ist schön, viele, ja. das ist schön, dass viele? Das so ist. Ich meine, ich nehme das als ein Kompliment und ich mache das gerne und es spiegelt eigentlich, was in mein Herz ist. Wenn ich da auf der Bühne bin, ich bin da nicht nur, um Musik zu machen, aber ich möchte den Leuten was geben. Und wir lieben unsere Musik, die Texte, arbeite an viel vorher und schon wenn ich schreibe Texte, die ich hoffe, Leute ermutigen werden. Mhm. Also dann, wenn man auf der Bühne ist, hat man die Chance, dann das den Leuten zu geben und dann nehme ich als Privileg, dass ich mein Hobby als Beruf leben kann und einfach durch die Musik Leute was geben können.
Ja, man spürt einfach, du lebst, was du machst. So, also du lebst die Bühne irgendwie. Das ist nicht nur so eine Performance, sondern das ist schon was so. Du hast in 30 Ländern schon gesungen. Auf allen Kontinenten der Welt bist du aufgetreten. Ja, auf den Philippinen, in Tansania, in Sydney, Australien, in Rio de Janeiro und so. In Europa sowieso. Sag mal, wo tanzt man am besten?
Oh, das ist schwer zu sagen. Wow, wir haben wunderbare Erfahrungen gehabt in so vielen verschiedenen Orten. Ich meine, in Indien, ich weiß noch, wir hatten ein Konzert da und die Leute sind wirklich super mitgegangen. Aber das Gleiche kann ich sagen von Kenia oder Australien. Wir waren da für Weltjugendtagen.
Und das war vor der Oper in Sydney, ne?
Ja, oder die waren das ist eine Sache. Bilder. Eine Sache, ja, genau. Und viele verschiedene Kulturen und wir haben die Chance, dabei zu sein. Und ich kann nicht eins aussuchen.
Musik ist ja etwas, was immer aus einer bestimmten Kultur kommt, aus einer bestimmten Region. Und zugleich auch Menschen verbindet über Kulturen hinweg. Erlebst du auch so, oder? Musik ist etwas, was verbindet.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn Leute kommen zusammen und die hören was und die Musik hat was drin und es bewegt und alle sind in diesem Moment und genießen das hier und jetzt, dann ist es einfach eine schöne Sache. Ich sehe so oft in Konzerten, wo die verschiedensten Leute, verschiedene Generationen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Kulturen, verschiedene Hintergründe einfach kommen zusammen und wir haben einen Abend zusammen und in diesem Moment sind wir eins und wir teilen diese Space und wir genießen es.
Du erlebst ja oft so in Momenten eben für so einen Abend, für so ein Konzert, diese Verbundenheit, diese Einheit, die man sich im Größeren oft wünscht und die oft gar nicht da ist. Also ich sag mal auch, was die Konfessionen angeht. Also du hast gespielt eben bei katholischen Weltjugendtagen, bei Katholikentagen, bei evangelischen Kirchentagen, bei freikirchlichen Festivals. Welche Christen sind dir denn am liebsten?
Oh. Ich meine, ich selber bin anglikanisch, wenn ich...
Ja, du kommst aus einer anglikanischen Gemeinde.
Ja, genau. Auf Barbados bin ich aufgewachsen und da war ich in der anglikanischen Kirche. Und I don't know, ich würde nie eins auswählen. Ich meine, ich finde es einfach schön, dass wir Hoffnung leben möchten. Und wir haben einen Blick nicht nur auf unser Selbst, dass wir haben einen größeren Blick, dass wir denken, es gibt mehr zu dieses Leben. Und wir möchten nach unserem Glauben gehen. Und natürlich haben wir verschiedene Sachen, die wir als wichtiger hochhalten und so. Mhm. Aber im Kern ist es, dass wir möchten, wir glauben. Wir glauben, dass es gibt mehr, als was wir sehen. Und das, ja, ist okay. Egal welche Konfession.
Das findet man da und dort. Und trotzdem ist es oft ein Ringen so, ne? Also, ja. Man kann immer fragen, was ist eigentlich der Kern? Also das, was wirklich verbindet. Und was würdest du sagen, was ist das?
Ich hoffe, es ist Liebe. Dass Gott liebt uns. Und für mich, wenn ich lebe und denke und glaube, dass Gott uns liebt, dann ich weiß, dass es nicht da bleibt. Es muss weitergehen. Und so, Gott liebt uns und wir müssen sogar Menschen lieben. Mhm. Und es ist auch schön, Menschen zu lieben. Es ist nicht immer einfach, natürlich. Aber ich glaube, das ist unser Call, zu lieben.
Auf diesen Call werden wir mal noch zurückkommen, glaube ich, was Liebe bedeuten kann und wie sie auch herausgefordert ist. Judy, lass uns mal zu deinen Wurzeln kommen. Du bist in London geboren, dann aber auf Barbados aufgewachsen, mit 2 Jahren zurück in das Herkunftsland deiner Familie. Was sind so deine Wurzeln?
Ja, das ist eine Frage, wirklich. Geboren in London, aufgewachsen auf Barbados. Man denkt, Barbados, diese wunderschöne Insel in der Karibik, wenn ihr das nicht kennt, ist das tatsächlich so. Aber meine Wurzeln gehen weiter zurück. Mhm. Ja, irgendwo in Westafrika sind meine Wurzeln.
Also wenn man noch Generationen zurückgeht.
Ganz genau. Und es ist natürlich ist es schwer für mich, ganz genau zu sagen, was die genaue Wurzeln sind, weil meine Vorfahren waren versklavte Leute aus Westafrika. Und es ist so, dass Engländer sind nach Westafrika gegangen, haben Leute versklavt und dann sind in den Americans genommen. Und Barbados ist in der Amerika, große Amerika. Und da sind meine Vorfahren dann als Sklaven auf Plantagen
gearbeitet
und so. Und es ist schwer zu sagen, weil ich kenne eigentlich nicht mehr der Nachnamen von meinen Vorfahren. Mhm. Das ist verloren gegangen und auch die Sprache ist weg. Ja, ich habe keine Ahnung, was meine Vorfahren gesprochen haben. Ja, also es ist schwer, wenn man fragt nach Wurzeln, so wichtig das ist für Menschen, genau zu sagen, was die sind. Aber was ich weiß, ist, dass meine Eltern, meine Großeltern sind in Barbados. Und die vorher? Weiß ich nicht.
Es gab dieses so ein Dreieck, was du gerade so geschildert hast. Ne? Von England sind die Schiffe nach Westafrika gefahren, haben Sklaven mitgenommen, dann über den Atlantik nach Barbados, um dort die Sklaven zu benutzen als Besitz. Die Besatzungsmacht hat Menschen besessen und ist dann wieder zurückgefahren mit den Waren nach England. So, das war so das Schiffsdreieck. Und in diesem Dreieck haben deine Vorfahren auch gelebt. Inwiefern prägt es das Bewusstsein der Menschen auf Barbados, auch deiner Familie und von dir, dass das so eine Geschichte in eurer Familiengeschichte steckt?
Ja, ich glaube, im Alltag denken Leute nicht so viel darüber nach. Ja. Man denkt nicht, oh, wir waren versklavte Leute. Weißt du, es ist sogar schwer für mich zu sagen Sklaven, weil ich finde es immer so schade und ungerecht, wenn Leute Sklaven genannt sind. Mhm. Ja, weil eigentlich sind wir Schwester und Bruder und
das
Mutter.
Das ist ein Stempel eigentlich schon.
Ja, genau. Aber irgendwie sieht man natürlich, wie Europa oder bestimmte Leute wirklich viel von uns bekommen haben, von Afrikanern, und viel von der Geschichte, viel von der Kultur genommen hat. Wenn ich denke an meinen Mann, er ist Deutscher, Weißdeutscher.
Patrick Daypool.
Ja, genau. Ja. Er kann zurückgucken, jahrelang, und seine Wurzeln nachfolgen. Hunderte
Stammbaum
von Jahren.
Nachverfolgen, wirklich, absolut. Und so. Manche können das in Deutschland, auch nicht alle, aber manche können
das. Genau, genau. Ja. Aber das ist wirklich was Wunderschönes, was man nicht hat. Und das ist mehr als schade.
So, und jetzt bist du, lebst du in einer Kultur, die von diesen Privilegien geprägt ist, im weißen Europa. Du bist also London geboren, aber du bist auch wieder zurückgekommen nach London. Ihr habt in London geheiratet, du hast in London studiert, Psychologie studiert. Ja. Mhm. Wieso bist du zurückgekommen? Was hat dich nach Europa gezogen?
Ja, ich wollte einfach studieren, und ich hatte in der Uni auf Barbados Mathe, Physik und Computer Science gemacht, aber das war nicht mein Ding. Und dann ich dachte, Psychologie wäre was Schönes. Und dann bin ich da gegangen, um zu studieren. Mhm. Und da habe ich gelebt, 8 Jahre, habe wirklich alles durchstudiert, akkreditierte Psychologin und so weiter.
Ja, das hat man gar nicht so bewusst sein, dass du ja studierte Psychologin bist.
Ja, aber ich fühle mich gar nicht mehr. Das ist seit 30 Jahren jetzt. Ja. Also, aber ich wollte einfach die Welt auch entdecken. Und ich hatte immer gehört von England und London, weil ich bin da geboren, und ich hatte die Geschichten von meinen Eltern gehört. Und wollte einfach die Welt ein bisschen sehen. Und so. Viele fragen mich, wie kann ich das machen, wenn auf Barbados ist Sonnenschein und so weiter. Aber
es ist mir ausnahmsweise. Ich hätte mich nicht getraut zu fragen, aber es stimmt schon. Barbados, Karibik, London, das sind Gegensätze irgendwie. Schon das Wetter und so.
Ja, aber
man braucht viel Sonne im Herzen, würde ich sagen.
Ja, genau.
So, und jetzt lebst du in Deutschland. Ihr lebt in Deutschland schon lange am Niederrhein in einem kleinen Dorf namens Alpen. Nicht mit dem Gebirge zu verwechseln. Ihr habt 3 Kinder zusammen. Was bedeutet dir Familie?
Oh, das ist wirklich ein Geschenk für mich. Ich hatte nie gedacht zuerst, dass ich heiraten würde. Und auch Kinder habe ich wirklich nie so darüber nachgedacht. Aber es ist so gekommen. Ich habe Patrick getroffen und mich verliebt und verlobt und verheiratet. Und unsere Kinder auch, haben wir auch nicht geplant, aber die sind gekommen. Und ich, was für ein Geschenk. Mein Leben wird so anders. Und ich bin einfach dankbar, dass wir die haben. Und Familie ist ein Halt. Es gründet man auf jeden Fall auch. Wir sind viel unterwegs mit vielen Leuten. Und dann zu Hause zu sein mit Familie, die dich kennen, durch und durch, ist einfach schön.
Du telefonierst jeden Tag mit deiner Mama auf Barbados, stimmt es?
Das stimmt. Mein Vater ist vor 18 Jahren gestorben. Und ich möchte jeden Tag mit ihr sprechen. Mein Bruder ist auch vor 10 Jahren gestorben. Also ich bin das einzige Kind. Meine Mutter hat ihr erste Freund getroffen, kurz nach meinem Vater gestorben ist. Also sie hat wieder geheiratet. Also sie ist nicht allein, aber ich fühle ein bisschen verantwortlich. Ja, verantwortlich.
Du sprichst mehr mit deiner Mutter als viele, die nebeneinander wohnen,
glaube ich. Ich weiß, sagen viele Leute, ja. Und es ist nicht, dass wir alle immer die größten Sachen zu sagen haben. Aber
ja,
einfach
schon.
Hallo, guten Morgen, hi, geht es dir gut?
Ja.
Ja, also, ja, warum nicht?
Schön, also Familie, Mutter-Tochter-Beziehung rund um die Welt. Das ist schön zu hören. Wir reden gleich weiter, Judy, über vieles, was dir und euch auch begegnet hier in Deutschland, auch manche Herausforderungen, Stichwort Herkunft und Hautfarbe und was bedeutet das eigentlich alles. Aber vorher machen wir eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde.
Okay.
Und ich gebe dir 2 Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder sagst, ach Käse, weiter oder so, wie auch immer.
Okay.
Lass uns starten. Erste Alternative, Kaffee oder Tee?
Oh, Tee.
Wenn schon, dann...
Genau. Ich bin kein Kaffeemensch. Und Tee, meine Mutter trinkt immer Tee auf Barbados. Man denkt, es ist heiß da, aber sie trinkt Tee. Aber ich bin nie dazu gekommen. Aber wenn es Tee wäre, dann irgendwie Pfefferminztee oder irgendwas.
Okay, das trinke ich nur, wenn ich krank bin.
Ja,
so.
Okay.
Ja, gut. Unterwegs oder zu Hause?
Ich würde sagen beides, aber ich tendiere auch zu Hause. Aber wenn zu Hause ist so schön, ich möge es zu Hause zu sein. Aber vielleicht liegt das daran, dass wir so für so viele Jahre so oft unterwegs waren. Aber ich glaube, wenn ich zu lange zu Hause bleiben würde, vielleicht würden wir denken, oh. Mhm. Vielleicht auch unterwegs, aber beides.
Ja, es gibt auch so Menschen, ich kenne das auch ein bisschen, wenn man viel unterwegs ist, man schätzt das Zuhause sehr und sagt, eigentlich, ich bin ein Zuhause-Typ, auch wenn ich viel unterwegs bin, aber deswegen ist es so viel wert.
Ja, genau.
Stadt oder Dorf?
Vielleicht Dorf. Vielleicht ja, Dorf.
Das Zuhause ist im Dorf, ne?
Ja, genau.
Alpen ist
das stimmt.
Es muss ein Dorf sein.
Ja, das so. Genau, es ist kein Berlin. Also Alpen ist auf jeden Fall ein Dorf. Und ich würde sagen Dorf. Ich liebe es, ein bisschen ruhiger zu sein. Und das liegt vielleicht wirklich daran, dass wir sind wirklich viel unterwegs. Und ich mag es sehr, in Städte zu sein. Alle die Möglichkeiten und so. Und es ist für mich auch okay dann danach wieder ein bisschen
in so eine überschaubare Welt zu kommen.
Ja, ganz genau. Ja.
Eine, die noch eine Alternative, die damit ein bisschen zu tun hat, aber vielleicht auch was anderes noch anspricht: Fernweh oder Heimweh?
Oh. Oh. Wow. Ja, das ist schwer. Weil für mich ist es so, dass ich habe, wenn ich denke ganz konkret an mein Zuhause, es ist also, ob ich habe zwei Zuhause oder mehrere Zuhause. Mhm. Ich habe mein Heimat Zuhause auf Barbados und mein Zuhause jetzt mit jetziger Familie in Alpen. Und wenn ich in Alpen bin, habe ich ein bisschen Fernweh, das gleichzeitig Heimweh ist. Ja, genau. Ja, und dann, wenn wir unterwegs sind und so ein bisschen, Heimweh auch auf.
Ist ja auch immer die Frage, was ist eigentlich zu Hause? Hat das schon sehr mit der Familie zu tun und mit den Menschen, die einem am Herzen liegen?
Ja,
so,
für mich
schon. Die allerengsten schon.
Ne? Für mich schon. Ich meine, für mich ist, also es gab eine Zeit, dass wir viel unterwegs waren mit der Familie. Jetzt sind die Kinder älter, aber wir waren, als die sehr jung waren, immer zusammen unterwegs. Also
so
wir,
die Kelly-Family, ja, genau. Also die Bailey-Family, irgendwie, VW-Bus oder so.
Ein bisschen anders, aber mit allen. Und dann haben wir auch Au-pair dabei gehabt. Ja. Und so, wir waren immer überall. Und für mich dann fühlte es, ich hatte...
Das fühlt sich gut an. Ja.
Das fühlt sich gut an. Ich hatte wirklich zu Hause, wo auch immer wir waren. Ja, also Hotelzimmer,
Mobile
was auch
Home
immer.
So,
weißt du, das war zu Hause. Und also zu Hause hat viel mit Leute und Menschen.
Weil wir auf Deutsch sprechen und wir in Deutschland senden auch, die Frage, Ordnung oder Chaos?
Ich glaube, Ordnung, muss ich sagen.
Schon?
Aber warum sagst du schon?
Ja, weil ich finde, also ist immer die Frage, welche Wertung man damit verbindet.
Ja.
Aber so, wir Deutschen gelten so als... Ja. Ah, die Ordnungsmenschen schlechthin und so. Und Chaos wird manchmal so negativ gesehen, aber Chaos kann auch kreativ sein.
Das stimmt.
Und so als Künstlerin und unterwegs zu sein, man braucht auch, wenn immer alles schon in Schubladen ist, dann ist das Leben auch so schrecklich.
Genau, okay, wenn man das so sagt, dann vielleicht muss ich wechseln zu Chaos. Ja, weil Chaos klingt so negativ.
Ja.
Aber ein bisschen Ordnung ist auch okay, aber... Genau, so
mit einer gewissen, sagen wir mal, offene Schubladen oder so.
Ja, genau.
Okay. Ja, die letzte, die ich nennen will, jetzt so viele, aber ich nehme jetzt mal diese bisschen klischeehafte, aber die führt uns gleich weiter, schwarz oder weiß.
Beides. Beides, auf jeden Fall. Mhm. Schwarz und weiß.
Ihr habt ein Programm, Judy, das hat den Titel Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Yes. Da gibt es ein Album, da gibt es ein Buch dazu und ein tolles Konzert, Lesungsprogramm. Was bedeutet das für dich?
Ah, genau. Huh? Es ist interessant, diese zwei Dinge. Man ist oft gezwungen oder hat man das Gefühl, dass man gezwungen ist, entweder oder auszuwählen.
Mhm. Huh?
Das Leben ist so viel mehr. Wenn wir ernsthaft unser Leben anschauen, ich glaube, es wenn wir merken, dass es ist so viel mehr. Und ich glaube, wir lieben diese Schublade. Das macht es einfacher. Aber diese Einfachheit ist nicht unbedingt die Wahrheit. Und das Leben ist bunt. Es gibt so viele Facetten. Und es ist schade, wenn wir, mehr als schade, wenn wir irgendwas total ausschließt und denkt, ich gehe nach einer einfachen Antwort, weil das Leben ist komplex und wunderschön.
Vielschichtig.
Vielschichtig, herausfordernd.
Ich habe mir aus eurem Programm mal zwei Sätze notiert, die finden sich auch im Buch oder ist ein bisschen frei zitiert. Wir Deutsche, sagt er da, wir sind Schwarzbrot und Weißwurst. Pech ist bei uns schwarz und edel weiß. Also mit der Hautfarbe wird immer auch eine Wertung verbunden. Das ist schon in unserer Sprache so. Wir kennen die weiße Weste und das schwarze Schaf. Mhm. Wie hast du das erlebt?
Ja.
Diese Wertungen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich lebe mit dieser Wertung als schwarze Frau in dieser Welt. Man sieht das nicht unbedingt. Man denkt, ah, das ist einfach so. Aber es ist tatsächlich die Wahrheit, dass schwarze Leute oder Leute mit anderer Hautfarbe haben eine andere Erfahrung in dieser Welt. Mhm. Dieses Thema ist immer bei mir. Ich war immer schwarz. Ja? Ich habe meine Farbe nicht geändert, aber es ist vielleicht sogar mehr für mich deutlich, als wir Kinder hatten, mhm. ja? die nicht schwarz oder weiß sind. Ja,
ja genau. Und auch nicht so eine Grautöne.
Kein Grau. Ja, schwarz und weiß ist immer grau.
Genau. Das sagt ihr auch im Programm.
Ja,
ne?
ja genau. Und zu sehen, was die durchgehen.
Was bedeutet das für eure Kinder, wenn du so als Mama drauf schaust, auf eure drei Söhne habt ihr, was sie so erlebt haben?
Genau. Ich glaube, für mich ist es anders, weil ich bin in Barbados aufgewachsen, habe mich selber gekannt in einem Ort, wo hauptsächlich schwarze Leute sind. Ja. Man bekommt eine andere Selbstbewusstsein.
Genau, das hat dich geprägt. Und so bist du dann wieder nach Europa gekommen und so. Und, genau. Aber eure Kinder sind hier aufgewachsen, in Deutschland.
Die sind hier aufgewachsen. Und leider, wie viele Leute, mit denen wir sprechen, es ist nicht nur wir, haben die eine andere Wahrnehmung von der Welt oder Leute nehmen die anders wahr. Zum Beispiel, unser ältester Sohn hat uns erzählt, wie es war für ihn, als er in eine Apotheke sein Praktikum gemacht hat, hat erzählt, dass einige Leute, als die reingekommen sind, haben ihn gesehen. Da haben dann sofort sehr langsam und deutlich mit ihm gesprochen, weil es war so offensichtlich, dass er kein Deutsch
damit
oder nicht sehr gut Deutsch.
Damit der gute Junge versteht,
genau,
was man meint.
Genau. Und die denken, dass, die nehmen es automatisch so, dass er nicht hier gehört. Mhm. Und er ist hier geboren. Und die große Ironie ist, dass er hat eine 0, irgendwas Abi gehabt. Aber du denkst,
exzellentes
man,
Abitur.
Man denkt, dass man weiß, wer dieser Junge ist, einfach wegen der Hautfarbe. Ja, und
weil Hautfarbe wird mit weniger Sprachkompetenz verbunden, zum Beispiel jetzt.
Genau.
Ja. Und das begegnet dir, ist gar nicht, sagen wir mal, bös gemeint, aber eben doch eine schmerzliche Erfahrung, weil dir das ständig begegnet.
Ja, und es ist sagt auf jeden Fall, dass das ist, als ob es ignoriert die Tatsache, dass Deutschland 20, 25, 26, was auch immer, ist anders als vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren oder was auch immer.
Ja, genau.
Es gibt Leute, die in Deutschland geboren sind, die das als ihre Heimat sehen.
Aber
und
so,
die kennen nichts anderes. Die gehen vielleicht nach Afrika und die Leute sagen, wer bist du? Die können die Sprache nicht sprechen. Deutschland ist ihre Heimat. Ja? Also ist es dann schwer für den, sowas
wenn
zu erleben.
Wenn dir gespiegelt wird, das ist doch nicht deine Heimat. Du bist ja nicht von hier.
Ja.
Das Rassismus kommt ja oft nicht als der laute, polternde Elefant daher, sondern eher wie so eine Stechmücke, die so Stiche setzt und die aber wehtun und die treffen.
Ja, ich meine, ich denke an unser zweiter Sohn wieder. Ja? Einfach sitzen in einem Zug, einfach gefahren und dann kommt zu ihm der Kontrolleur und Polizei und haben ihm nach seiner Fahrkarte und Ausweis gefragt. Mhm. Ja, und er hatte die dabei, Gott sei Dank. Also er hatte die gezeigt, ist kein Problem, die sind weitergegangen. Und dann hat unser Sohn dann plötzlich gedacht, wow, hat um sich geguckt und hat gesehen, der Zug ist voll und niemand anders ist gefragt nach Fahrkarte und Ausweis. Und das hat ihm wirklich, I don't know, dann hat er Klick gemacht, meine Güte, was passiert hier? Also,
da ist so ein Grundverdacht da.
Einfach, ja. Einfach wegen Hautfarbe bist du verdächtig. Mhm.
Man muss das ja mal umkehren. Ihr macht es auch in eurem Programm oder es ist auch im Buch zu lesen. Stell dir vor, du bist irgendwo und jemand sagt dir, ich habe da mal einen Waisen gekannt, der hat schon mal was geklaut. Deswegen sind alle Waisen mal grundsätzlich verdächtig. Man weiß ja nie. Und man hält sein Portemonnaie automatisch ein bisschen fester in der Hand, weil man weiß ja nicht, dieser Verdacht, mit dem einem ständig begegnet wird. Ja. Und jetzt stellen wir fest, das sitzt so tief in uns drin.
Ja.
Ich mein, wie wird das anders?
Ja.
Ich meine, wer da in die Apotheke reinkommt, meint es erstmal nicht böse.
Ja.
Aber das ist die Reaktion, die ganz tief sitzt.
Ja. Ich glaube, es fängt sogar an, wenn man einfach diese Bewusstsein hat, dass so, es so ist. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, was für ein Privileg sie haben als weiße Person. Und Privilegien, es ist okay, ein Privileg zu haben. Vielleicht ist es für mich mehr, was macht man mit diesem Privileg? Und das ist wirklich ein Privileg, dass niemand sagt, du bist verdächtig wegen Hautfarbe. Mhm. Oder ja, du kannst nicht sprechen wegen Hautfarbe. Das ist ein Privileg. Und ich würde sagen, nicht schweigen.
Ja? Darüber reden.
Darüber reden. Und wenn man irgendwas, wie was ich sage, und diese Erfahrungen, Leute glauben, wenn ihre Erfahrungen erzählen. Weil ich glaube, manchmal hören Leute, was ich sage, sowas und denken, oh, das ist nur eine Kleinigkeit, komm.
Ja, ja, genau. Ja. Es ist so abgetan, als wäre es so, komm, nimm es nicht so genau. Sei nicht so wehleidig oder so empfindlich oder so.
Genau.
Aber es ist schon wichtig, uns bewusst zu machen, wir leben geschichtlich schon, du hast das mit England und Westafrika, also mit den Sklaven, kurz erzählt. Das ist ja, wir leben in Europa von dieser Geschichte. Wir haben Privilegien, die gewachsen sind über Jahrhunderte. Unser Reichtum, unser Wohlstand. Und es ist bis heute so, dass wir davon leben, dass woanders auf der Welt Dinge günstig produziert werden. Und sich das bewusst zu machen, das tut weh, weil das stellt uns auch sehr in Frage.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
Es geht sogar auch auf unseren Glauben, es betrifft unseren Glauben. Denn du bist auch in so einem Projekt dabei, das die Frage stellt, wie ist Jesus eigentlich weiß geworden? Und wenn wir in verschiedene Kirchen gehen und wir sehen die Kruzifixe, dann hängt da immer ein weißer Jesus. Und auf Bildern ist Jesus weiß. Das ist wie mit jedem Romanheld, in jedem Film. Die Helden sind immer weiß. Und für eure Kinder, die Erzieherin ist weiß, die Lehrerin ist weiß, der Chef ist weiß. Ja. In der Regel sind die großen Vorbilder weiß und jetzt ist sogar Jesus noch weiß. Dabei kann man eines sicher sagen, keiner weiß, wie er ausgesehen hat, aber blaue Augen und blond, das war nicht Jesus.
Keine.
Er war Orientale, er hatte bestimmt eine dunklere Hautfarbe als Engländer und Deutsche und er war Jude. Haben wir oft gar nicht so im Blick.
Das stimmt. Was wir machen, Jesus ist nicht schwarz-weiß, ist ein Buch geschrieben von Sarah Vichera. Und wir sind mit ihr unterwegs mit einem Projekt. Das Projekt ist mehr, dass wir Küchentischgespräche haben, dass wir gehen in verschiedene Orte. Wir setzen uns da, Sarah, ich und Patrick, mein Mann. Sarah hat eine dunkle Hautfarbe, nicht so dunkel wie ich. Ist in Deutschland geboren. Ich bin nicht in Deutschland geboren, aber ich bin Deutsche geworden.
Du hast einen Einbürgerungstest gemacht.
Ja, genau.
33 Punkte hast du erzählt, von wie vielen möglichen?
Ja,
von
egal.
Von 33, aber, ja, egal, genau, aber, ja, genau. Nur in Klammer, ja, ja, genau.
Aber dann,
also ihr sitzt am Küchentisch in Kirchen, in Veranstaltungsräumen und so,
genau.
Und dann zu dritt vorne.
Ja, und Patrick ist auch dann weiße Deutsche.
Ist der bleiche Vertreter. So.
Und wir erzählen von unserem Deutschsein auf verschiedene Arten und Weise. Wir sitzen alle da.
Aus verschiedenen Perspektiven.
Wir sehen ganz anders aus, aber wir sind alle Deutsche und wir reden darüber. Und das bringt viele Leute in zu denken, oh wow, und Jesus, wow, wie gesagt, vielleicht haben wir ein falsches Bild von Jesus, vielleicht geben wir weiß sein, warum weiß, wenn das eigentlich er es anders war.
Ja, weißt du, gerade wenn man schon in Kinderbibeln hineinschaut und so, da ist Jesus einfach ganz hell. Und im Grunde ist unsere weise Erfahrung sitzt so tief, dass wir sie sogar projizieren auf den, an den wir glauben. Und da kann das einfach eine heilsame Irritation sein, festzustellen, hey,
absolut.
So ist es gar nicht.
Ja, es gibt mittlerweile Kinderbibel, die spiegeln anders, aber die Tatsache ist, es ist
aber
ist so immer
die
noch
Grundprägung,
so.
Die ich so kannte, das sitzt schon irgendwie tief. Ich hatte auch so eine Kinderbibel, wo David blond war, also König David. Mhm. Ist irgendwie auch, ich fand den immer nett, aber irgendwie, es war mit Sicherheit nicht so. Judy, zu diesem Podcast gehört eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Mhm. Hier neben dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen.
Okay.
Und zieh es einfach mal zu dir her und dann sind da so bunte Lose drin. Zieh doch mal eines raus, wähl irgendeine Farbe.
Okay.
Die sind nicht schwarz-weiß, sind schön bunt.
Das gilt.
Und dann lies mal vor, was draufsteht. Es kann irgendein Satz sein. Ein Bibelspruch, ein Philosophenzitat. Was Kleines, was Großes. Und es hat mit Hoffnung zu tun.
Okay.
Lies mal vor und sag was dazu.
Okay.
Mal gucken, was es ist.
Er sagt, eines Tages wird alles gut sein. Das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles gut. Das ist Illusion. Voltaire hat das gesagt.
Voltaire, französischer Philosoph.
Ja.
Okay. Eines Tages wird alles gut sein. Das ist die Hoffnung. Wenn man sagt, heute ist alles gut, wäre es eine Illusion.
Ja.
Hat er recht?
Ich würde sagen, ja und nein. Ich würde sagen, ich glaube auf jeden Fall, dass eines Tages wird alles gut. Und es gibt auch andere Sprüche, dass wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht vorbei. Ja? Mhm. Aber dass heute ist alles gut, das ist Illusion. Ich würde nicht sagen, dass heute ist alles gut. Heute ist alles gar nicht gut. Alles gut. Ich glaube, ich muss nicht so viel mehr dazu sagen. Ich glaube, die meisten Leute werden zustimmen, dass nicht alles gut ist. Aber ich würde sagen, dass vieles gut ist. Alles ist nicht gut, aber vieles ist gut. Auch mit alles so viel, das nicht gut ist. Ich würde sagen, das auch ist vielig.
Also, dass wir das Gute sehen, das da ist, das auch da ist, aber nicht alles schön reden. So.
Genau.
Woher nimmst du den Glauben, dass alles gut werden wird? Was begründet diese Hoffnung?
Ja, diese Hoffnung kommt auf jeden Fall von meinem Glaube. Auf jeden Fall. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, aber ich war im Kirchenchor mit 8, 9 Jahren alt, aber es war da, ich war konfirmiert und alles, aber dann mit 16 oder 17 habe ich gesagt, okay, nach so vielen in die Kirche gehen, wenn irgendwas wahr ist da, dann ich möchte das ernst nehmen, weil wenn es wirklich Gott gibt, dann eigentlich soll das mehr als Geschichte sein und einfach, ich nehme das ernst. Dann habe ich einfach gesagt, Gott, wenn du da bist, komm in mein Leben irgendwie. Und es gab keinen Blitz oder Donner oder irgend sowas, aber von da, ich glaube, das ist der Punkt, wo ich merken kann, dass mein Blick ein bisschen anders war. Dass ich mehr gesehen habe, als was nur da
was
zu
nur
sehen
da
war.
Ist.
Genau. Ja. Okay. Und das hat viel mein Leben geändert. Ich glaube, wenn ich nicht so gedacht hätte, wäre ich immer noch auf Barbados und hatte immer noch Computer Science und Physik studiert und was auch immer. Und das hat wirklich meine Augen und mein Herz und Chancen und einfach den Blick geöffnet zu einer anderen Realität. Und ich bin so dankbar dafür.
Ja. Und damit auch die Hoffnung, dass sich diese Welt verändern kann, ne? Dass man was bewegen kann, dass es sich lohnt anzupacken.
Yes, absolut.
Judy, wenn du so auf Kirchen schaust, man kann ja sagen, man kann sich so in einen Glauben flüchten, in so einen heilen Raum, in so ein kleines Stück heile Welt, wo man Lieder singt, wo man betet, wo man in der Bibel liest und sich die Hoffnung bewahrt. Und dann ist daneben die Welt, das ist eine ganz andere Welt, wo vieles drunter und drüber geht, wo Krieg ist, wo Unfriede ist, wo auch Hass ist. Aber wie kriegen wir das hin, dass Kirche und Welt sich berühren, dass es da eine offene Tür gibt, dass, dass die Gemeinden, diese Christen auch eine Veränderung in der Welt bewirken. Und umgekehrt, dass die Welt auch registriert, hey, da gibt es wirklich eine Hoffnung. Das hat was mit uns zu tun.
Ja, ja, ja. In unserem Buch, dieses Buch, Das Leben ist nicht schwarz-weiß, es gibt, wir haben auch eine Geschichte da, wo das erzählt von, wenn wir, als wir in Recife waren, in Brasilien.
In Brasilien.
In Brasilien. Ja. Es gab eine Favela, das ist eine...
Ja. Ein Armenviertel, so,
ja,
ne?
Ganz genau. Ja. Es gab eine Gruppe von Christen und die wollten eine Kirche bauen.
Ja.
Und haben gedacht, was machen wir? Wie machen wir das? Die haben versucht, die haben Geld gesammelt und haben angefangen, eine Kirche zu bauen. Einfach angefangen. Und die haben
mitten
gebaut.
In der Favela, ne?
Mittendrin in der Favela. Ja. Die haben gebaut und gebaut, bis die nicht mehr, bis das Geld alle war.
Ja.
Und haben einfach angefangen, Gottesdienste zu haben. Diese Kirche in diesem Zeitpunkt hatte kein Tor und kein Fenster.
Ja? Okay, alles also, war fertig, außer Türen und Fenster.
Ja, 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 genau, weil die hatten nicht genug Geld, um das fertig zu machen.
Ja. Aber die haben einfach manche in Deutschland auch so, wenn er das Häuschen baut und es reicht nicht mehr.
Okay.
Das Geld geht aus. Aber ohne Tür und Fenster ist ein bisschen schwierig.
Ja. Aber dann haben die Gottesdienste gehabt. Und sehr schön war, dass die Leute draußen irgendwie haben gehört, was die gemacht haben in den Gottesdiensten.
Also
die Predigen und die Lieder, Predigen, alles. Und auch wichtiger vielleicht ist, dass die in der Kirche haben auch, was passiert draußen, gehört. Also die haben Leute, als die getrunken haben, Caipirinha getrunken haben und alle Lärm da draußen.
Das hörst du in der Kirche?
Ja, die haben das dann in der Kirche gehört.
Ja.
Und es war sogar so, dass Obdachlosen, die haben auch nachts in der Kirche geschlafen, weil es gab kein Fenster
oder Tor,
man konnte alles offen. Und vielleicht ist das eine kleines Beispiel, wie wir das machen könnten.
Ich finde das ein großartiges Bild.
Ja.
Ich finde das ein großartiges Bild für Kirche.
Ja, dass man einfach offen ist.
Ja.
Dass man offen ist. Ich habe auch ein Lied geschrieben, das sagt, ich kann nicht glauben, dass wir möchten, dass unsere Herzen geschlossen sind. Dass wir okay sind, hinter unsere Wände oder Mauern zu leben. Das kann nicht sein, was das Beste für unsere Seelen ist.
Das tut uns nicht gut.
Ja, genau. Also, ich glaube, aktiv, offen sein, ein bisschen Risiko zu nehmen, ein bisschen ungewohnte Wege zu gehen.
Ja, und weißt du, dass man in diesem Bild oder in dieser Geschichte, dass du im Gottesdienst, du hörst, was da draußen passiert. Du hörst, wie sie singen und vielleicht schreien. Du hörst, das, was in der Stadt los ist. Und das nimmst du mit in die Gebete, in das Singen. Die Predigt kann nicht ohne das sein.
Mhm.
Und umgekehrt, die draußen hören auch, hey, da wird gesungen. Da wird gebetet. Wenn das zustande kommt, dieses gegenseitige Hören, dann gelingt was vielleicht. Ja, danke. Schöne Geschichte.
Ja. Yeah.
Judy, ihr engagiert euch auch in Alpen. Wir kommen mal zurück von Brasilien an den Niederrhein für Geflüchtete.
Ja. Yeah.
Ihr seid ja schon lange in einem Projekt dabei und habt da ein großes Ding gemacht. Also so kommt mir das zumindest vor. Mit Menschen aus, glaube ich, 14 Nationen habt ihr ein Musikprojekt gehabt oder gemacht. Und was habt ihr da gemacht?
Ah, ich meine, wir sind mit verschiedenen Leuten im Dorf zusammengekommen und haben einfach Musik gemacht. Wir haben zum Beispiel die evangelische Kirche gehabt, der katholische Chor, Geflüchtete waren dabei, die Musik.
Musikverein.
Musikverein, so, ja, genau. Und verschiedene Gruppen. Unsere Band war auch dabei. Wir haben verschiedene Projekte gemacht über ein paar Jahre. Es gab auch Behinderte. Menschen ist vor der Schule dabei und einfach zusammengekommen und haben Musik gemacht.
Mhm.
Und das war einfach wunderbar.
Welcher Musikstil? So quer durch?
Ja.
Oder?
Ja. Ich meine, wir haben, das war auch sehr wichtig für uns, dass wir alle von der gleichen Anfangspunkt
ja.
waren. Also keine bekannte
Lieder.
Ja, ja, ganz ja. genau. Also ich hatte Lieder geschrieben, ich habe Lieder geschrieben, wollte 3 schreiben, aber dann habe 6 mehr geworden, ja. weil es gab so viele Themen, ja. Was uns irgendwie vereint haben. Ja. Und wir sind einfach zusammengekommen, wir haben einen Workshop gemacht, es kam, I don't know, mehr als 250 Leute waren dabei für diesen Workshop.
Cool.
Ganz verschiedene Leute ja. haben ein Album aufgenommen und dann haben große Konzerte bei uns im Dorf gemacht. Und wir haben das jetzt über ein paar Jahre gemacht und ja, es ist wunderbar. Es nimmt viel Energie, natürlich, aber es ist einfach schön zu sehen, dass eine Person aus Syrien ist dabei im Chor und unser Bürgermeister ist dabei und ja.
Es ist großartig, wenn es solche Begegnungen gibt.
Verschiedenste Leute, ja. Ja. Ja, genau.
Und 250 Leute aus einem Dorf, wie groß ist das Dorf eigentlich?
13.000.
Okay.
13.000 Leute, ja.
Aber wenn da 250 schon mal was gemeinsam machen, im Workshop, das
ja,
ist
im
ja
Workshop.
Wahnsinn.
Im
ja?
Workshop,
und dann kommen ja. die Konzerte erst
ganz
danach.
Genau, ganz genau.
Ihr habt dafür auch einen Preis bekommen von der
Heimatpreis.
Heimatpreis.
NRW.
In NRW.
Ja, ja. ja, genau. Unser ganzes
die
Team.
Die Initiative.
Ja, die Initiative. Ja. Und es ist schön, weil es ist, was gebraucht ist. Und sehr praktisch haben die gesagt, ja, das ist wunderbare Arbeit.
So, Judy, jetzt ist das eine tolle Erfahrung. So ein Projekt ist super. Und so wie ich dich kenne, habe ich eine Idee, wie das aussehen kann und dass das richtig stark ist und wirkt und inspirierend ist und viele Menschen berührt. Und zugleich gibt es daneben diesen Alltagsrassismus und es gibt Migration und auch Angst vor Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen. Und es gibt Angst, die geschürt wird, auch politisch. Es gibt Parteien, die das tun. Und das wächst eher und unsere Gesellschaft driftet auseinander. Es gab mal eine Bundeskanzlerin in Deutschland, die gesagt hat, wir schaffen das. Und seither wird über diesen Satz nur noch gelacht, der wird zynisch zitiert. Ja. Und alle haben resigniert oder sagen, das schaffen wir nie, das wollen wir auch gar nicht. Und jetzt will ich dich schon noch mal fragen, wenn wir das so zusammen angucken, wie schaffen wir das?
Es ist natürlich schwer, ja. Aber ich glaube und ich hoffe, dass wenn wir, ich glaube, viele Leute haben diese Unsicherheit oder sind zynisch darüber, weil vielleicht kommt es von einem Teil von dem Schmerz, das wir haben. Ich glaube, manchmal, wenn wir unsere Schmerzen fühlen, wir denken, oh, wow, ich bekomme nicht diesen Job, das ich wollte, oder ich habe nicht so viel Geld, wie ich wollte, oder was auch immer. Man hat einen Schmerz und manchmal kann es sein, dass Leute kommen zusammen und sagen, mit diesem Schmerz, okay, wir gehen auf die Sache rein. Und ich glaube, es gibt andere Wege, auch aus diesem Schmerz zu kommen, dass man merkt, mit diesem Schmerz hat man was Gemeinsames und wir können Hoffnung irgendwie aufbauen, dass es gibt Wege, dass man kommt zusammen, zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Beispiel, ja, Workshop und so weiter, aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten für alle Leute, irgendwas zu tun, 1:1, dass man offen ist zu jemandem, der vielleicht ein bisschen anders aussieht wie du, die anders aussieht und zusammenkommt und versuchen zu sehen, was wir gemeinsam haben und nicht so viel auf diese Unterschiede zu fokussieren. Mhm. Und das kann in klein passieren.
Das kann vielleicht kann es auch helfen, sich gerade diese Schmerzen oder diese Ängste und Befürchtungen zu erzählen und zu teilen, mal in Worte zu fassen. Es ist ja manchmal ein bisschen absurd, dass man Angst hat vor Fremden, die zu uns kommen, die nehmen mir was weg oder so. Dabei ist das eigentlich eine konstruierte Furcht. Mhm. Aber das mal auszusprechen, die Ängste auszusprechen, vor Migration haben ja, da werden die als Opfer oder inszenieren sich als Opfer, die eigentlich gut gesettelt im Wohlstand sind und die geflohen sind, werden als Bedrohung wahrgenommen. Also darüber zu reden, manchmal gemeinsam zu singen, kann helfen. Aber nicht nur singen. Sag mal, Judy, wenn du so singst und strahlst und auch so Freude verbreitest, was macht dich eigentlich wütend? Was macht dich traurig?
Ach, Ja, ich glaube, wenn ich sehe, Ungerechtigkeit war immer eine Sache für mich und bleibt. Wenn ich sehe, Ungerechtigkeit, das tut weh. Warum haben einige das und einige nicht? Warum sind einige
vorangestellt, privilegiert?
Privilegiert und andere nicht. Aber wir leben mit diesen Fragen. Wir leben mit diesen Fragen und wie gesagt, auch Gerechtigkeit heißt, dass alle Menschen gleichwertig behandelt werden. Und das wünsche ich auf jeden Fall. Leider, wir haben Rassismus angesprochen. Leider ist es so, dass Rassismus versucht, Leute anders, als anders, nicht gleich.
Ungleichheit zu zementieren.
Genau,
so.
Also diese Werte des Menschen. Ich wünsche, dass die Werte des Menschen, wie so wunderbar in deutsche Grundgesetz ist,
die Würde des Menschen
ist unantastbar. Mhm. Was für eine wunderbare Sache ist das? Das bewegt mich so sehr. Ich finde, das ist wunderbar.
Das ist ein goldener Satz. Der auch was mit unserem Glauben zu tun hat, dass alle Menschen gleich geschaffen sind von Gott. Ja, Judy, danke, dass du da bist. Ich sehe, dieses Empfinden für Ungerechtigkeit kann ja auch ein Motiv sein, weiter zu schreiben und zu singen und zu performen und die Hoffnung hochzuhalten, die auch was mit Hoffnung auf Gerechtigkeit zu tun hat. Ich habe zum Schluss unseres Gesprächs 3 Satzanfänge für dich. Okay. Und ich bitte dich, die Sätze zu vollenden, okay?
Okay.
Erster Satz. Besonders dankbar bin ich in meinem Leben für?
Für Gott, Familie, Sinn im Leben.
Das sind 3 ganz große Begriffe. Zweiter Satz. Wenn ich an meine 3 Kinder denke, dann wünsche ich mir,
dass sie ihre Wert tief in sich wissen.
Mhm.
Ja.
Und so ihr Leben weitergestalten.
Genau.
Und letzter Satz. Der greift einen Liedtitel von dir auf. Und was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Liebe sollte immer das letzte Wort haben, weil?
Weil es das Große ist. Weil sie das Große ist. Mein Deutsch.
Kann man eigentlich gar nicht begründen, Walter. Ne? Weil Liebe eigentlich das Größte schlechthin ist.
Ja.
Im Neuen Testament steht auch, Gott ist die Liebe. Und da wünschen wir uns, dass er das letzte Wort hat.
Yes.
Wo auch Gerechtigkeit ist. Judy, danke, dass du da bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, was weiterkommt. Gottes Segen und dass du weiter Hoffnung verbreitest. Du bist ein Hoffnungsmensch.
Ja.
Danke fürs Hiersein.
Dankeschön.
Und das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt und immer ein kleines Stück Himmel im Herzen. Und mit dem wünsche ich euch viel Freude beim Weltverändern.